Wenn es eine Sache in unserer heutigen Zeit gibt, die zur Mangelware geworden ist, dann ist es Hoffnung. Ich muss euch nicht aufzählen, wir alle empfinden es in irgendeiner Form, beschnitten, eingesperrt oder isoliert zu sein. Und niemand kann wirklich genau sagen, ob es wieder so sein wird, wie es einmal war. Aber eine Sache, die gibt uns Kraft, ein Gedanke lässt uns nicht verzweifeln, das ist Hoffnung. Und heute feiern wir Christen Ostern. Ostern steht im Großen und Ganzen für Hoffnung. Wenn es einen Tag in der Geschichte der Christen gibt, der uns Hoffnung gibt, dann ist das Ostern. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an letztes Jahr, als viele von euch auf die Straße vor eurer Haustür den Satz „Er ist auferstanden“ schrieb. Echt ein wundervolles Zeugnis. Und ich habe mal hier eine kleine Auswahl an Bildern an die Wand geworfen, die es beweisen. Es gab uns Hoffnung und vielleicht auch deinem Nachbarn. Und genau das wollen wir uns heute anschauen. Wie kann uns die Auferstehung Hoffnung geben? Nachdem Jesus 33 nach Christus an Karfreitag gekreuzigt wurde, blieben seine 12 Jünger zurück. Es gab dann noch einen erweiterten Kreis von ca. 120 Personen, die wirklich an Jesus glaubten. Und heute, ca. 2000 Jahre später, da gibt es 2,3 Milliarden Menschen, die sich als Christen bezeichnen. Das würde bedeuten, dass mindestens jeder dritte Mensch von sich behaupten würde, Christ zu sein. Die christliche Gemeinde ist die größte Kirche in der ganzen Welt. Es gibt keine Religion, die ihr nahe kommt. 2,3 Milliarden Christen weltweit. Ich habe das extra gestern nochmals gegoogelt. Und die christliche Gemeinde, die ist sogar größer als China. Die Gemeinde ist sogar größer als China und Europa zusammen. Die Gemeinde ist sogar größer als China, Europa und die USA zusammen. Versteht ihr? Nichts auf der Welt ist größer als die Gemeinde Christi. Ihr könnt es selber gerne mal nachgoogeln. Jetzt, wie in alles in der Welt, konnte das alles passieren? Wie konnte sich das Christentum so weit und so schnell ausbreiten? Wie konnte so eine kleine Gruppe von 12 Fischern zu so einer riesigen Glaubensgemeinschaft expandieren? Wenn man es auf einen Punkt bringen würde, dann wäre es die Auferstehung. Das hat alles verändert. Als Gott sagte, dass er Mensch werde und für die Sünden aller Menschen sterben werde und dann auch noch der Menschheit beweise, dass er Gott ist, indem er nach 3 Tagen wieder auferstehe. Das ist der wichtigste Moment in der Weltgeschichte. Es hat sogar die Zeitrechnung in vor Christus und in nach Christus geteilt. Alle anderen Events in der Geschichte sind datiert nach der Zeitrechnung vor und nach Christus. Sogar dein Geburtstag ist nach Tag, Monat und Jahr nach Christi Geburt datiert. Vielleicht denkst du, dass Jesus ja nur wiederbelebt wurde und gar nicht auferstanden ist. Nun, ich möchte euch mal den Unterschied zwischen Auferstehung und Wiederbelebung erklären. Du bekommst einen Herzinfarkt und wirst wiederbelebt. Oder du fällst ins Koma und wirst wiederbelebt. Menschen werden andauernd reanimiert. Aber wenn du stirbst und begraben wirst und dann nach dem dritten Tag wieder auferstehst, dann ist das was ganz anderes. Nur Jesus Christus hat das geschafft. Das war keine Wiederbelebung, das war eine Auferstehung. Und das hat die ganze Geschichte verändert. Und genau diese Begebenheit hat diese ersten Nachfolger Christi verändert. Sie sind von zerschlagenen, niedergeschlagenen und depressiv verunsicherten Nachfolgern zu mutigen, ansteckenden Männern voller Hoffnung geworden. Sie haben dann angefangen, die Botschaft von Jesus überall rumzuerzählen. Denn als sie gesehen hatten, dass Jesus wieder lebendig war, das hat sie total verändert. Und heute möchte ich mal ein paar Punkte anschauen, warum Nachfolger Christi die Menschen sind, die am meisten Hoffnung haben. Der erste Grund: uns wurde vollkommen vergeben. Jesus hat immer wieder betont, dass er am Kreuz sterben wird und für unsere Sünden zu bezahlen. Und dann hat er gesagt, dass er nach 3 Tagen wieder aufstehen wird, um zu beweisen, dass er der ist, der er behauptet zu sein. Hätte er das erste nicht getan, wäre auch das zweite nicht von Wert gewesen. Wäre er nicht auferstanden, dann könnte ich genügend Zweifel haben, ob er überhaupt für meine Sünden gestorben ist. Die beiden Dinge gehören zusammen. In Epheser 1, Vers 7 heißt es, durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hatte, sind wir erlöst und sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Das heißt, wir sind erlöst durch sein Blut am Kreuz und Gottes großer Gnade. Gott möchte nicht, dass du mit lauter Sünde und Schande durch dein Leben gehst. Einer der Gründe, warum Jesus ans Kreuz ging, war, damit du frei sein kannst von Sünde und Schuld. Mit lauter Schuld zu leben, raubt dir deine ganze Kraft und es ermüdet dich. Ich weiß nicht, ob du dir mal die Frage gestellt hast, wer eigentlich Jesus ans Kreuz genagelt hat. Wer hat ihn wirklich gekreuzigt? Nun, es war nicht Judas oder Kaiphas oder Pilatus oder die Römer oder die Pharisäer. Oder die ganze Menschenmenge? Nun, die Antwort, die wird dich vielleicht verwundern. Erstens, Gott tat es. Es war sein Plan von Anfang an. Das ist der Grund, warum Jesus auf die Erde kam und für unsere Sünden zu sterben. In Jesaja 53, 6-10 heißt es, wir alle irrten umher, wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt und er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tod verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünde meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn, also Gottes Plan. Er musste leiden und blutig geschlagen werden, wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat. Wird er Nachkommen haben? Bitte beachtet hier den Zeitwechsel. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Also ich weiß nicht, ob euch dieser Zeitenwechsel in der Grammatik aufgefallen ist. Der erste Teil der Verse war in der Vergangenheitsform geschrieben und dann gegen Ende wechselt Jesaja in die Zukunftsform. Wisst ihr, warum es diesen Wechsel zwischen Vergangenheit und Zukunft hier gibt? Weil die Verse ca. 700 Jahre vor Christus geschrieben wurden. Es ist eine Prophetie. Jesaja hat 700 Jahre vorher vorausgesehen, was mit dem Messias passieren wird. Und genau so ist es dann auch passiert. Es war Teil von Gottes Plan. Also wer hat Jesus ans Kreuz gebracht? Zweitens, wir waren es. Du warst es, ich war es. Wenn niemand von uns je gesündigt hätte, hätte Jesus nicht dafür sterben müssen. In Römer 4, Vers 25 heißt es, Jesus wurde in den Tod gegeben, um unsere Sünde zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Ich finde, das ist eine gute Zusammenfassung von Ostern. Und in dem letzten kleinen Wörtchen wir kannst du und ich uns wiederentdecken. Unsere Sünden wurden getilgt, uns wurde vollkommen vergeben und dadurch kann ich vor Gott bestehen. Der zweite Grund, warum Ostern mir Hoffnung gibt, ist, ich brauche keine Angst vor dem Tod mehr zu haben. Eine Sache, die an Karfreitag geschah, ist, dass Jesus die Macht des Todes besiegte, aber er besiegte auch die Angst vor dem Tod. Und wie wir jetzt gerade ganz aktuell in unserer Welt sehen, diese Angst ist universell. Jeder auf der ganzen Welt hat diese Angst. Aber wenn Jesus nicht gestorben und auferstanden wäre, wüssten wir gar nicht, dass es da ein Leben nach dem Tode gibt. Das heißt, die Auferstehung nimmt mir diese Angst, weil ich weiß, dass Jesus ewiges Leben für mich nach diesem Leben hat. Als Maria an Jesu Grab ging, war der Stein weggerollt und das Grab war leer. Die Kleider von Jesus lagen zusammengelegt dort. Ganz nebenbei, sollten die Jünger den Leichnam gestohlen haben, warum um alles in der Welt hätten sie ihn dann vorher ausgezogen? Wenn du mal einen Leichnam klaust, dann lass die Kleider an. Das macht doch gar keinen Sinn. Wenn du ihn stiehlst, dann lass ihn angezogen. Daraufhin denkt Maria, dass der Leichnam gestohlen wurde. Dann hört sie eine vertraute Stimme, dreht sich um und der auferstandene Jesus steht da. Und anhand, wie er ihren Namen Maria ausspricht, wusste sie, das ist der Herr. Er sagt zu mir, dass sie zu all den Jüngern gehen soll, um ihn auszurichten, dass er auferstanden ist und lebt. Maria rennt los zu dem Haus, wo sie alle niedergeschlagen rumsitzen und richtet es ihnen aus. Und wisst ihr, was sie dann tun? Sie glauben ihr nicht. Sie glauben, sie hat einen Geist gesehen. Oder sie hatte eine Halluzination. Oder die Trauer spielt ihr einen Streich. Erklärungen gibt's genug. Das heißt, nicht einmal seine Jünger glaubten, dass er lebte, bis sie Augenzeugen davon wurden. Sie mussten es selber glauben. Vor kurzem hatte ich selber solch ein Erlebnis, dass ich selber nicht mehr wusste, was ich glauben kann und was nicht. Auf meiner Fahrt nach Hause hörte ich Nachrichten und da kam die Nachricht, dass Israel nun schon so weit mit Impfen vorangekommen ist, dass die erste Corona-Station geschlossen wurde und alle Geschäfte wieder aufgemacht hätten und das normale Leben wieder stattfindet, weil die Fallzahlen ja runtergehen. Vielleicht habt ihr es ja auch gehört und wir wünschen uns das ja auch hier. Nun hatte ich an diesem Abend Besuch und ich erzählte der Person davon und die sagte mir, das würde gar nicht stimmen. Er hätte andere Quellen, die genau das Gegenteil sagen würden, Israel stehe vor dem 5. Lockdown und er würde gar nicht mehr ARD und ZDF Nachrichten anschauen, weil das alles nicht stimmen würde. Er hätte andere Quellen. Natürlich schickte er mir gleich von diesen Quellen und ich wusste nachher nicht mehr, was ich glauben konnte. Was ist wahr und was ist falsch? Dann tat ich eins. Ich bat Eriks Schwester Martina, die lange in Israel gelebt hat, doch ihre Freunde dort zu kontaktieren und mal für mich nachzufragen, was jetzt stimmt. Das tat Martina dann auch und sie bestätigte das, was in den Nachrichten gesagt wurde. Also, wir dürfen unsere Nachrichten in unserem Land noch glauben. Aber versteht ihr, wir wissen manchmal nicht mehr, was wahr ist und was nicht. Wir wollen Augenzeugen sein. Und ich verstehe die Jünger. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr jemanden trefft, den ihr vor 3 Tagen begraben habt und der läuft dann wieder auf der Straße rum? Wärt ihr verwirrt? Oder hättet ihr Todesangst? Du würdest dieses Erlebnis wahrscheinlich nie wieder vergessen. Würde es dein Bild über Tod und Leben verändern? Ich denke schon. Würde es dir neue Hoffnung geben? Oh ja. Dass es da vielleicht ein Leben nach dem Tod gibt? Oh ja. Wisst ihr, ohne die Auferstehung könnten wir den plötzlichen Wechsel in den Jüngern uns gar nicht erklären. Bei der Kreuzigung waren sie alle total verängstigte Hasen. Versteckten sich, sind demoralisiert und depressiv und 3 Tage später wollen sie es mit Nero und dem römischen Imperium aufnehmen. Also was ist passiert? Sie sahen Jesus, sie waren Augenzeugen. Sie haben ihn berührt, sie sind total ermutigt worden dadurch. Und dann schreibt die Bibel, dass Jesus noch weitere 40 Tage in der Gegend von Jerusalem herumlief und von Hunderten von Menschen gesehen wurde und mit ihnen über das Reich Gottes sprach. Deshalb hat sich das Evangelium auch so schnell ausbreiten können. Denn es gab so viele Augenzeugen. Paulus schreibt im 1. Korinther 15, er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt. Leute, das ist ein Beweis, der auf festem Boden verankert ist. Das sind alles Menschen gewesen, die vor jedem Gericht als Zeuge aussagen könnten, dass sie Jesus getroffen haben. Wenn ich euch heute erzählen würde, ich hätte gestern die Queen in der Wilhelmsgalerie getroffen, dann würdet ihr wahrscheinlich einige von euch an mir zweifeln. Wenn aber nun Hunderte das Gleiche behaupten würden und dann noch sagen, ja, ich habe sie auch gesehen, sie residiert im Nestor Hotel, dann würden sie vielleicht anders denken. Andere würden sagen, ja klar, wir waren gestern mit ihr am Morepo fischen. Und umso mehr Leute kommen und sowas sagen, umso mehr würdet ihr dann denken, naja, vielleicht ist sie tatsächlich da. Und genau das passierte damals in Jerusalem. Es gab so viele Augenzeugen, dass das Christentum wie ein Lauffeuer sich verbreitete. Und dann wurden sie auch noch verfolgt. Und das Interessante ist, dass die Römer, die sie damals verfolgten, heute das Christentum als Staatsreligion haben. Und jetzt der dritte Grund, warum wir Hoffnung haben. Wir haben Gottes Geist in uns. Jesus sagt seinen Jüngern noch beim letzten Mal, dass wenn er geht, wird er ihnen seinen Geist schicken. Und dass sie nichts unternehmen sollen, bevor der Heilige Geist gekommen ist. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Und das ist noch ein Grund, warum das Christentum sich so schnell ausgebreitet. Weil sie durch den Heiligen Geist bevollmächtigt wurden, Dinge zu tun, die sie aus ihrer eigenen Kraft gar nicht hätten machen können. Und von da an gingen sie von ängstlich zu angstfrei. Sie gingen von hoffnungslos zu hoffnungsvoll. Und dann gingen sie von Feiglinge zu mutigen Helden, die es mit dem römischen Imperium aufnahmen. Sie waren so voller Gottes Geist, dass nichts mehr ihnen irgendwas anhaben konnte. Wusstest du, dass Gott niemals wollte, dass du nur aus deiner eigenen Kraft durch dieses Leben gehst? Wenn du versuchst, aus eigener Kraft durch dieses Leben zu gehen, wirst du bald merken, wie sie schwindet. Wenn du dich aber an Gottes Kraft anstöpseln lässt, dann bekommst du neue Kraft. Mein Staubsauger funktioniert auch erst, wenn ich ihn in die Steckdose stecke. Und hast du gewusst, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, für dich heute zur Verfügung steht? In Epheser 1, 19 bis 20 heißt es, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk ist, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. So, was heißt es heute für mich? Wenn Gottes Kraft für mich verfügbar ist und es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten zurückholen konnte, dann kann sie auch meine tote Ehe retten. Wenn es dieselbe Kraft ist, dann kann sie auch meine Familie retten. Dann kann es meinen Job oder meine Karriere retten, meinen längst gestorbenen Traum wahr werden lassen. Es ist die Kraft, die dich von deiner Vergangenheit befreien kann. Es ist die Kraft, die deine zerstörerischen Gedanken und Erinnerungen brechen kann, die dich immer zurückhalten tun. Es ist die Kraft, um neu anzufangen, wenn du schon aufgegeben hast. Es ist die Kraft, die Dinge verändert, die du niemals gedacht hättest, dass sie sich jemals verändern würden. Und das ist dieselbe Kraft, die unsere Gemeinde wieder aufbaut und voll mit Leben machen wird, selbst wenn wir uns nicht treffen dürfen oder können. Die Ausgangssperren funktionieren beim Heiligen Geist einfach nicht. Und es ist die Kraft, die Gewohnheiten, Verletzungen und Durchhänger überwindet. Es ist die Kraft, die dich wieder antreibt, wenn du schon aufgegeben hast. Diese Kraft ist für dich erhältlich, denn dies ist die Kraft der Auferstehung. Und das gab den Jüngern Hoffnung. Und darum haben wir heute noch Hoffnung. Ein weiterer Punkt, der mich in der Auferstehung fasziniert und mir Hoffnung gibt, es ist die Liebe. Wusstest du, dass die Jünger eine riesige Verantwortung hatten? Sie haben eine riesige Verantwortung übertragen bekommen und sie hätten nämlich den Auftrag, die Botschaft Jesu in die Welt auszubreiten und Gemeinden zu gründen, nie selber geschafft. Solch eine Aufgabe in den Händen von 12 Fischern. Ja, wie sollten sie die denn bewerkstelligen? Das eine war darüber zu reden, aber wenn es nur leere Worte sind, dann bewirken sie nichts. Sie hatten nur ein Werkzeug und nur eine Waffe. Liebe war ihre einzige Waffe. Und wir haben gesehen, wie die Jünger nach der Auferstehung sich auch vom Wesen her verändert haben. Seit der Auferstehung hatten sie wieder Hoffnung. Diese Hoffnung erweckte in ihnen eine unaussprechliche Liebe. Paulus, der damals ein jüdischer Terrorist war, war eines Tages unterwegs, um Christen zu verfolgen und umzubringen. Der auferstandene Jesus stellte sich ihm in den Weg und fragte ihn: Paulus, warum verfolgst du mich? Paulus konnte nur noch auf die Knie gehen und fragen: Herr, wer bist du? Und Jesus antwortete ihm: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und diese Begegnung veränderte ihn völlig. Wir wissen nicht, war es, wie Jesus mit ihm sprach, oder war es diese übernatürliche Begegnung, aber Jesus begegnete einem Feind und entwaffnete ihn mit einer Frage, die voller Liebe war. Jesus hatte mit Paulus einen Plan, den aus einem Christenverfolger wurde dann ein Menschenfischer. Und Paulus war derjenige, der in 1. Korinther 13 die bekannten Verse über die Liebe schrieb, die bei fast jeder Hochzeit gelesen werden. Und wisst ihr, Gott ist so groß, dass er dich verändern muss, wenn du ihn einlässt. Wenn sich bei dir nichts oder noch nichts verändert hat, dann hast du ihn auch noch nicht wirklich reingelassen. Aber ich sage dir eins, es ist nie zu spät. Du kannst ihn immer noch reinlassen. Die Jünger wurden so verändert, dass sie aus Liebe zu Jesus alle ihr Leben für ihn gegeben haben. Und wir haben heute gesehen, dass in einer Zeit wir leben, wo unsere Politiker ratlos fungieren und Menschen Angst um ihr Leben haben und Hoffnungslosigkeit so groß geworden ist. Ostern und die Auferstehung sind unsere Hoffnung. Wir haben eine vollkommene Vergebung. Wir haben keine Angst vor dem Tod. Wir haben den Heiligen Geist und wir haben Liebe. Zum Schluss schenkt uns dann noch Gott noch dieses ewige Leben in einem Himmel, der so unfassbar schön sein wird, dass wir dafür keine Worte haben. Wir denken immer, dass der Himmel weiß sein muss. Aber Gott hat alle Farben erschaffen, alle Gerüche, für alle Sinnesorgane hat er irgendwas geschaffen. Warum sollte es so langweilig sein, dass alles nur in Weiß da oben ist? Es muss so schön dort oben sein, dass es unaussprechlich ist. Und das wartet auf uns. Und daran halten wir fest. Das lassen wir nicht los. Wir Christen sind es, die Hoffnung haben. Und wir sind es, die sie weitergeben müssen. Amen. Lasst uns noch aufstehen zum Gebet. Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du an Ostern diese unaussprechliche Tat für uns getan hast, dass du für uns gestorben bist, für unsere Sünden und nach 3 Tagen für uns wieder auferstanden bist. Dass du am Kreuz dein Leben gabst für uns und den Tod überwunden hast, Herr. Dafür danke ich dir so unendlich. Und ich möchte dich für jeden bitten, der das heute hier hört, dass er sein Leben dir anvertraut. Herr, dass er ganze Sache mit dir macht, dass du in sein Leben kommen kannst und dort den Königsplatz einnimmst. Darum bitte ich dich, Herr Jesus. Ich bitte dich, dass jeder, der dies heute hört, sich eine Gemeinde sucht und in dieser Gemeinde gerne anfängt zu wachsen. Herr, du bist derjenige, der uns lehren kann, der uns Dinge neu beibringen kann, der uns verändern kann. Und dafür danke ich dir.